Jeder Gläubige ist verantwortlich. Jeder Christ im Neuen Testament ist ein Verantwortlicher. Jeder ist Empfänger der Apostelgemeindebriefe, der apostolischen Gemeindebriefe. Und somit ist er angesprochen und mitverantwortlich für die Einhaltung etwaiger Anweisungen. Das Neue Testament ist an den Gläubigen geschrieben. Das macht ihn verantwortlich. Das Neue Testament sagt, dass das Alte Testament für ihn ist. Somit macht das Reden Gottes ihn verantwortlich vor Gott und vor seinem Mitchristen. Jeder ist ferner Aufseher. Das Wort Episkopos kommt als Verbum in Hebräer 12, Vers 15 vor. Episkopuntes. Das heißt, jeder soll des anderen Aufseher sein oder einem anderen ein Aufseher sein, nach ihm schauen. Keins Frage ist hiermit beantwortet. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und zwar mit Ja. Jeder, nach dem Hebräerbrief, ist verantwortlich für jeden. Hebräer 3, Vers 12. Paulus betont dieses ebenfalls bei den Thessalonichern im ersten Brief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. Jeder Christ ist auch Charismatiker, ein Begabter. Epheser 4, Vers 7. Einem jeden Einzelnen in betonter Form ist die Gnade gegeben nach der Gabe, nach dem Maß der Gabe des Christus. Das heißt also, dass sobald man wiedergeboren wird, man wenigstens etwas hat. Das ewige Leben ist natürlich auch ein Charisma und beinhaltet eine Menge von dem, was als Charisma gilt, wahrscheinlich. Es gibt aber besondere Führungsgnadengaben, die Christen auch bekommen können, die offenbar nicht zur Gemeindeführung gehören. Es gibt in Besonderheit zwei Gnadengaben, die Führungspersonen ganz bestimmt haben müssten, weil sie eben in der Führung stehen, aber es scheint, als ob sie nicht zur Führung nur gehören müssten. Römer 12, Vers 8 wird vom Vorstehen gesprochen. Und es gibt allerhand Gelegenheit und Möglichkeit, Notwendigkeit, auch im kleineren Maße vorzustehen. Mal hier, mal dort. Und noch eine Gnadengabe, wörtlicher übersetzt, das Steuern, von welchem Wort wir die Kybernetik bekommen haben. 1. Korinther 12, Vers 28, etwas Typisches in der Gesellschaft von Menschen. Immer wieder kommt es auch rein natürlich vor, dass gewisse Persönlichkeiten ganz spontan eine Steuerungswirkung haben, schon als Kinder. Aber Gott nimmt solche Dinge und gibt sie Menschen als Gnadengaben von ihm und gebraucht sie in seiner Gemeinde. Nicht nur Gemeindeführung, Apostel, Propheten und Hirten im Besonderen haben solche Gnadengabe, sondern wahrscheinlich auch andere. Jeder ist auch Gesprächspartner im Neuen Testament. in wichtigen Fragen. Ein wichtiger Text desbezüglich ist Apostelgeschichte 15. Der größere Teil des Kapitels, Verse 4 bis 29. Zunächst die Apostel mit Paulus und Barnabas als Vertreter von Antiochia. Aber es heißt dann, dass auch Brüder dabei waren von der Gemeinde. Die dürfen offenbar jede Zeit rein und raus gehen während dieses Gespräches. Und sie dürfen auch mitsprechen. Und das ist etwas Wichtiges für das Verständnis neutestamentlicher Gemeinde, dass Laien ganz spontan und ohne weiteres mitsprechen dürfen in der Resolution von theologischen Fragen. Dementsprechend ist auch jeder Mitgestalter im neutestamentlichen Gottesdienst und im neutestamentlichen Gemeindeleben. Gemeindeversammlung und Gemeindeleben dürfen mitgestaltet werden vom einzelnen Christen. 1. Korinther 12, 7 und 8, grundsätzlich festgehalten, dann für die Anwendung, Kapitel 14, Vers 26 und Kolosser 3, 12 bis 17. Diese Texte beschränken sich nicht auf die Gemeindeversammlung, aber sie können auch dorthin Anwendung finden. Hebräer 5 lehrt, dass jeder Christ ein Lehrer sein sollte. Und Judas 20 spricht auch davon. Den Vers in Hebräer 5 weiß ich jetzt nicht genau. Gegen Ende des Kapitels. Da ihr Lehrer sein solltet bis jetzt. Jeder ist darauf dann auch Beurteiler von Gesagtem oder Beigetragenem. Beurteiler dessen, was in der Gemeinde geboten wird. Jeder darf Beurteiler sein. Jeder ist auch fähig, weil jeder den Geist hat. Jeder hat den Geist des alttestamentlichen Propheten, um beitragen zu können. Und anders als im Alten Testament kann er jetzt auch beurteilen, ob der Geist am Werk gewesen ist. Das konnte in gewissem Maße geschehen, in einem geschichtlichen Rahmen, das heißt in einer gewissen Zeit, in einem zeitlichen Rahmen. Und nach gewissen Kriterien vielleicht schon sofort. Aber der neutestamentliche Christ hat diesen selben Geist. Er ist selbst Prophet. 1. Thessalonicher 5 wird dazu aufgerufen zu beurteilen in den Versen 19 und 20 bis 21, 19 bis 21. In 1. Korinther 14, Vers 29. Mir scheint, es gibt Ausleger, die würden dieses auf die Propheten beschränken. Das heißt, es würde Propheten geben, die sollten prüfen, wenn andere Propheten reden. Aber ich habe den Text wohl nie so verstanden. Ich meine, das wäre eine willkürliche Einschränkung des Textes. 1. Johannes 4, 1 bis 6 ist auf jeden Fall jeder Christ aufgerufen, Propheten zu prüfen, nach dem Gesagten und nach ihrem Leben. Kapitel 2, Vers 20, weil jeder die Salbung hat und ist imstande zu wissen, hat auch grundsätzliches Wissen. Und Vers 27, 1. Johannes 2, 20 und 27. Auch darf jeder helfen in der Bestimmung der Führung. Schließlich ist die Gemeinde ein Leib. Epheser 4, Vers 16. Und richtige Gemeindeführung, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt, sollte Gemeinde darin helfen, zu beurteilen, wer als biblische Führungskraft in Frage kommt. Vers 12. 12 und 16. Jeder Christ nach Paulus hat auf Konsens zu achten, das heißt auf Einheit, Einigkeit speziell. Paulus sagt nicht, dass wir nur tolerant sein sollten. Paulus sagt nicht, dass wir nur einander lieben sollen. Paulus sagt, wir sollen sogar eines Sinnes sein, einerlei Meinung. Wir sollten uns nicht begnügen mit Verschiedenheiten in theologischen Schlussfolgerungen. Wir sollten versuchen, in Liebe natürlich, wie Paulus sagt in Epheser 4, Vers 16, alles soll in Liebe geschehen, soll nie vergessen werden, sonst sollten wir aufhören zu diskutieren. Aber wir sollten unserer Meinung gewiss sein und dann versuchen, zu einem Konsens zu kommen. Und jeder ist dafür verantwortlich. Philipper 2, 1 bis 5. Man könnte auch Epheser 4, Vers 15, Entschuldigung, nein, 13, es ist 13, ja, nehmen. 13 bis 15. Aber nachdem wir davon gesprochen haben, dass jeder Christ einen Einfluss auf andere nehmen darf, sagen wir auch, aufgrund davon, dass jeder Christ ein Stück Gemeinde ist, er darf auch Einfluss nehmen auf sich selbst. Er ist nicht darauf angewiesen, dass andere Christen Einfluss auf ihn nehmen. Er darf sich selbst bestimmen, in einem großen Maße. Er ist aufgerufen, in positiver oder negativer Weise auf Gott zu reagieren. Gott ruft ihn auf, er zwingt ihn nicht. Er ist frei, gewisse Möglichkeiten zu überlegen und Entscheidungen zu treffen. Der Rahmen dieser Freiheit wird, oder dieser Freiheitsraum wird erwähnt in folgenden Schriftstellen. Jetzt ist eine lange Liste. Psalm 37, Vers 23. Sprüche 14, Vers 22. Kapitel 16, Vers 3. Apostelgeschichte 19, Vers 21. 1. Korinther 16, 3 bis 6 und Vers 8 und Vers 12. Philipper 1, 22 bis 24. Kapitel 2, 23 bis 25. 1. Timotheus 3, Verse 1 und 14 und 15. Titus 3, Vers 12. Hebräer 13, 23. 2. Johannes 12. 3. Johannes 14. So viel zu dem Lehrstück der Bestimmung, was bestimmt die Gemeinde. Jetzt ein weiteres Lehrstück, die Gemeinschaft der Gemeinde. Ich habe einiges ausgelassen, vielleicht kann ich das nächste Mal noch einiges aufholen, aber ich war nicht imstande, alles jetzt zu geben. Die Gemeinschaft der Gemeinde Gottes. Der Christ hat Gemeinschaft zuallererst mit seinem Gott, dann auch mit anderen Christen und im begrenzten Maße mit der Welt. Ich will sprechen bei diesem Lehrstück vom Begriff Gemeinschaft, vom Grund der Gemeinschaft, vom Fördern christlicher Gemeinschaft, von der Gestalt und von den Grenzen für die Gemeinde. Ja?
Lassen Sie den Weg der Gemeinde in der Zeit aus?
Ja, vorläufig lasse ich ihn weg. Danke. Der Begriff Gemeinschaft. Von der Schönheit der Glaubensgemeinschaft spricht der ganze Psalm 133, der lesenswert ist. Ja. Den sollten viele Gemeinden öfter lesen, als es getan wird, glaube ich. Einfach zur Erinnerung. Er motiviert schon. Während meiner ersten Evangelisation in Deutschland traf ich am Büchertisch eines Tages einen jungen Mann, der gerade Torrys Buch »Wie werde ich ein ganzer Christ?« aufgeschlagen in den Händen hielt. Dieser junge Mann hatte in dem Buch die Worte gelesen, »Jeder Christ braucht Gemeinschaft.« Das war ihm nicht ganz klar, darum fragte er, ob das heiße, dass jeder Christ zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft gehören müsse.
Wie bitte? Nötigen Sie allein zu kommen.
Ja. Was ist eigentlich Gemeinschaft? Zur Abwechslung mal sprach Brockhaus, das naturgegebene Zusammenleben einer Menschengruppe. Das naturgegebene Zusammenleben einer Menschengruppe. Gemeinschaft ist demnach viererlei. Es geht um ein Zusammenleben. Es geht um Menschen, die zusammenleben. Es ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenlebt. Und die Quelle dieses Zusammenlebens liegt in der Natur, also in der Geburt. Das griechische Wort für Gemeinschaft, das Wort, mit dem wir zur Hauptsache umgehen in diesen Fragen, aber auch mit anderen, ist natürlich Koinonia, was Meeres bedeuten kann, Partnerschaft oder einfach teilnehmen, teilhaben. Es bezieht sich auf gesellschaftlichen Verkehr, gesellschaftlichen Umgang und auf Wohltätigkeit. Konkret, es kann konkretisiert werden. Diese zwei Definitionen, wir sagen, das, was die Bibel unter Gemeinschaft der Gläubigen versteht. Sie sind ein sehr gutes Konzentrat. Alle Christen haben ihr geistliches Leben aus einer Quelle. Diese Quelle ist Jesus Christus. Er sagte, ich bin das Leben. Wer an ihn glaubt und ihn aufnimmt, ist Christ und hat das ewige Leben. Weil nun alle Christen ihr Leben aus derselben Quelle haben, sind sie eine Familie. Sie haben also einen gemeinsamen Vater und von Natur sind sie gemeinschaftsfähig. Weil sie eine Familie sind, leben sie zusammen. Wann und wo immer sie sich treffen, ein Stück Leben wird gemeinsam geführt. Gemeinschaft der Gläubigen heißt also ein gemeinsames, aus der himmlischen Quelle gewonnenes Leben zu teilen. Gemeinschaft der Gläubigen bedeutet nach der Bibel auch ein zweites. Es kann konkret werden. Christen teilen ihr Leben mit. Die Gemeinschaft steht nicht nur im Zeichen gewonnenen Lebens, sondern auch im Zeichen mitgeteilten Lebens. Christen lassen den Bruder der Gesellschaft, der geistlichen Familie Anteil haben am eigenen Leben. Wenn sie dieses tun, geben sie erstens sich selbst und zweitens, was sie haben. Normalerweise ist das, was man besitzt, was man hat, ist etwas, was man besitzt, etwas, wofür man ein Stückchen Leben eingetauscht hatte. Indem ein Christ nun von seinem Besitz seinem Bruder gibt, gibt er ihm von seinem eigenen Leben, genau wie wir unser Leben geben, wenn wir uns selbst dem Bruder mitteilen. Zum Beispiel Arbeitsaushilfe, Krankenbesuch, Austausch und so weiter, Zeichen von Gemeinschaft. Gemeinschaft der Gläubigen heißt, ein gemeinsames Leben zu teilen und das eigene Leben mit dem Bruder zu teilen. Ein irischer Priester, ein Ornithologe, ging mit seinem Freund spazieren. Er zeigte nach oben auf fliegende Gänse und meinte, das ist doch heilende Gemeinde. Die Gänse fliegen stets in einer Formation, die den Umriss eines V hat. Auf diese Weise gelingt es ihnen, doppelt so weit zu fliegen, wie es ein einzelnes Tier könnte, und sie erreichen dabei eine Geschwindigkeit von 120 Kilometer in der Stunde. Und wie geschieht das? Das Tier, das die Formation anführt, erzeugt ein Vakuum, das für die Nachfolgenden einen Auftrieb schafft, sodass diese mit weniger Kraftaufwand fliegen können. Und sobald die führende Gans ermüdet, nimmt eine andere ihre Stelle ein, bis jene wieder ausgeruht und an der Reihe ist, den Zug anzuführen. Wenn eine Gans unterwegs verletzt wird oder gar erkrankt, sodass sie nicht mehr mithalten kann, geht eine andere mit ihr zu Boden und bleibt an ihrer Seite, bis sie zusammen den Flug wieder aufnehmen können. Allerdings wahrscheinlich nicht mit 120 Kilometern. Sehr schönes Bild. Fragen wir jetzt nach dem Grund christlicher Gemeinschaft. Der Mensch ist beides, unabhängig und abhängig. Individuum und Gesellschaftswesen, Sozialwesen. Die Geschichte der Menschheit schwankt in der Betonung dieser zwei Aspekte. Mal denken die Menschen mehr individualistisch, mal mehr sozialistisch, gemeinschaftlich. Und die Regierungsformen schwanken entsprechend. Allerdings etwas langsamer, aber es zieht es nach sich. Wie das Denken unserer Tage aussieht, braucht nicht erläutert zu werden. Gerade aber in solchen Zeiten ist es für den Gottesmenschen wichtig, sich nicht von der gottentfremdeten Welt die Meinung zu holen, sondern von der Offenbarung seines Gottes, damit er nicht ins Unheil stürzt, sondern auf ewigem Heilswege sich bewegt. Christliche Gemeinschaft ist zuallererst in der Schöpfung begründet. In der Schöpfung. Der Mensch wurde im Bilde seines Schöpfers geschaffen. Die Tatsache, dass Gott dreieinig ist, ist hier von Bedeutung. Wenn Gott drei ist, dann ist er eine Mehrzahl, eine Gesellschaft. Aber diese Mehrzahl ist zu gleicher Zeit eine Einzahl. Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Die drei in Gott sind zusammengeschlossen in einer unzertrennlichen Einheit. Und dadurch entsteht Gemeinschaft. Die Glieder in der Gottheit sind einander zugewandt. Johannes 1, nicht nur bei Gott, sondern Gott zugewandt, pros. Sie lieben einander, sie sprechen miteinander. Deshalb der Heilige Geist weiterspricht, wenn er zu uns kommt und bringt uns zum Reden, zu Gott. Die Glieder handeln gemeinsam, und zwar in der Schöpfung sowohl als in der Erlösung. Es ist nun im Bilde dieses Gottes, dass der Menschen geschaffen ist. Und daher gibt es unter Menschen Gesellschaft. Paulus weist darauf hin in Epheser 3. Paulus greift gern zurück in Heilsfragen auf den Ursprung in der ersten Schöpfung. Epheser 3, 14 und 15. Aus diesem Grunde beuge ich meine Knie zum Vater Jesu Christi, unseres Herrn, von dem jede Gesellschaftseinheit, so wird das Wort wahrscheinlich am besten übersetzt, die von einem Vater herstammt, im Himmel und auf der Erde, den Namen trägt. Das heißt, der Gott, der christliche Gemeinschaft hat, ist der Gott, der überhaupt Gemeinschaft schuf. Ob unter Menschen oder Gesellschaft oder Zusammensein in biologischen Familien. Dieser eine Gott ist ganz besonders der Vater derer, die er in einer zweiten Schöpfung gezeugt hat und wiederum im Bilde Gottes. Daher sind wir als seine Kinder so eng miteinander verbunden, mit einer Einheit, die auch natürliche Familienbande übersteigt. Dieses ist es, was Paulus in Epheser 4, den Versen 3 bis 6 zeigen will, dass die Einigkeit in der Gemeinde auf die Einheit in Gott zurückzuführen ist. Dort spricht er vom Geist, vom Sohn und vom Vater, wenn er von der Einheit des Geistes spricht. Der Grund christlicher Gemeinschaft liegt also erstens in dem Gemeinschaftscharakter des Schöpfers. Christliche Gemeinschaft ist sodann begründet im Versöhnungswerk Jesu Christi, im Versöhnungswerk selbst. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, weil die Liebe aus Gott ist, und jeder, der im fortdauernden Sinne liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt im fortdauernden Sinne, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. In diesem wurde Gottes Liebe unter uns sichtbar, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben möchten. In diesem besteht die Liebe, nicht, dass es vorgekommen ist, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so liebte, dann sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Was wir jetzt haben, wird zurückgeführt auf die Liebe Gottes in der Versöhnung. Es ist Gott, der die Verbindung mit seinem abgeirrten Geschöpf wieder aufnimmt. Seit Eden natürlich bereits, aber immer wieder. Dieses tut er besonders in seinem Sohn. Der Sohn ist der suchende Hirt. In diesem Zeichen heißt dieser Sohn Wort. Gott will mit dem Menschen sprechen. Er greift das Gespräch mit den Menschen auf. Erst aber am Kreuz wird der Grund der Versöhnung eigentlich gelegt. 2. Korinther 5, 17 und 18. Zur existenziellen Versöhnung, zur eigentlichen, subjektiven, ruft Gott auf, womit er das Gespräch von seiner Seite bereits dann aufnimmt. 2. Korinther 5, Vers 20. Unser Ruf ist, lasst euch mit Gott versöhnen, heißt die evangelistische Botschaft. 1. Korinther 1, Vers 9 und Offenbarung 3, 19 und 20. Der Ruf zur Gemeinschaft mit Gott. Die Auswirkung dieser Versöhnung geht in zwei Richtungen. Die Auswirkung geht in eine vertikale und in eine horizontale Richtung. Versöhnung, Gemeinschaft mit Gott, Versöhnung und Gemeinschaft mit Menschen. Das betont Paulus und macht deutlich in Epheser 2, 14 bis 18. Gebetsgemeinschaft kommt aus der Versöhnung, Gebetsgemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit dem Nächsten, besonders innerhalb der Gemeinde, dem neuen Menschen, auch von dort. Christliche Gemeinschaft ist weiter begründet in einer besonderen Verbindung der Gläubigen mit Gott und miteinander im Heilsstand des Gläubigen. Der Heilsstand des Gläubigen, die Einheit mit Gott und gleichzeitig mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, der Gemeinde. Das Wesen der Gemeinde ist also Grund christlicher Gemeinschaft. Johannes 17, 21 und 22. 1. Korinther 12, Vers 12. Wo das einzige Mal vorkommt, wo Paulus es wagt, Gemeinde zusammen mit Christus, Christus zu nennen, zu bezeichnen. Epheser 2, ab Vers 19. In der Auswirkung zeigt sich diese Einheit unter Christen als Einmütigkeit, gegenseitiges Wahrnehmen und Annehmen. Die grundlegende, wesenhafte Einheit verleiht dem Miteinander der Gemeinde ihren Grundton. Das heißt, weil wir eins sind, vermag ein einheitlicher Ton unter Christen zu herrschen. Apostelgeschichte 4, Vers 32, ein Beispiel. Der Grund der Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde liegt also erstens in dem Gemeinschaftscharakter des Schöpfers, in der Versöhnung, in der Vereinigung der Gläubigen mit Gott und in der inneren Einheit der Gemeinde. Nach dem Grund der Gemeinschaft nun das Fördern christlicher Gemeinschaft. Wer fördert sie? Und dann, wie wird sie gefördert? Das Fördern christlicher Gemeinschaft. Wer fördert Gemeinschaft oder wer hat Teil an der Gemeinschaft von Gläubigen? Zuallererst muss Gott erwähnt werden. Gott als Vater und Sohn. Matthäus 6, die Verse 6 und 9. Und 1. Korinther 1, Vers 2, Christen sind Christus Anrufende und beide werden erwähnt in 1. Johannes 1, Vers 3. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohne, aber auch der Heilige Geist hat Anteil an der Gemeinschaft Er ist der Geist der Gemeinschaft, 2. Korinther 13, Vers 13, Epheser 2, 17 und 18, Epheser 4, 3 und 4, Römer 8, Vers 26 und Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Normalerweise müsste man alle diese Verse lesen und besprechen, aber ich gehe ja im Trabtempo. Die Gläubigen an Jesus Christus haben Teil an der Gemeinschaft, solche, die an Christus gläubig geworden sind. Und das heißt, wie schon am Anfang gesagt, beim Wesen der Gemeinde, alle Gläubigen und nur Gläubige. Alle Gläubigen wird betont in 1. Johannes 5, Vers 1 und besonders in Epheser 3 mit allen Heiligen Gemeinschaft haben, Verse 17 und 18. Epheser 3 in den Versen 17 und 18. Nur Gläubige, 1. Petrus 4, Vers 17, Apostelgeschichte 4, Vers 23, Kolosser 4, Vers 5, 1. Korinther 7, 39, wird gezeigt, wie das auf die Ehe Einfluss hat, 2. Korinther 6, Vers 14, keine Gemeinschaft mit Finsternis. Auch die schriftliche Gemeinschaft der Apostel ist mit Gläubigen. Die Briefe des Neuen Testamentes sind an Christen gerichtet. Römer 1, 6 bis 8, 1. Korinther 1, Vers 2, Kolosser 1, 2. Es ist unterschieden in der Schrift zwischen Dienst mit dem Wort und Dienst mit der Tat, so von Petrus. In 1. Petrus 4, den Versen 10 und 11, und dieser Text gehört zu den Grundtexten über die Charismen, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4, 2x12 und 2x4. Dementsprechend gibt es nach Petrus Gnadengaben, Gnadengaben des Wortes, Gnadengaben des praktischen Dienstes, des Tuns, des Handelns. Letztere Gnadengaben wären zum Beispiel das Helfen, das Geben und das Dienen. Nach Römer 12, 6 bis 8 und 1. Korinther 12, Vers 28. Zu Gnadengaben des Dienens gehört dann das Amt des Dienens, der Diakonie. Nun dient die Gemeinde Jesu an zwei Orten, in der Gemeinde und in der Welt. An beiden Orten dient sie mit beiden Mitteln, Wort und Tat. Wort und Tat in der Welt, Wort und Tat im Raum Gemeinde. Der Dienst mit der Tat, die Diakonie, geschieht also in der Gemeinde und auch in der Welt. Sprechen wir also demgemäß einmal von der Diakonie in der Gemeinde. Erwähnt wird diese Diakonie in Philipper 1, Vers 1. Möglicherweise hatte der Student, der die Frage gestern oder vorgestern stellte, diese Stelle im Kopf. Aber hier steht von Ältesten und Diakonen oder Aufseher und Diakonen. Ich weiß nicht, welches Wort, aber eins der Wörter für die Gemeindeführung und es wird von Diakonen gesprochen. Vielleicht auch nicht. Obwohl in Apostelgeschichte 6, nicht von Diakonen die Rede ist, so deckt sich der Text selbst so sehr mit dem, was Paulus über das Amt sagt, dass man hier den Anfang dieses Gemeindedienstes sehen darf. Der Zweck der Gemeindediakonie liegt darin, und dieses grundsätzlich für alles Diakonische scheint mir nun wenigstens weitgehend. Der Zweck der Gemeindediakonie liegt darin, die Gemeindeführung zu entlasten, indem ihr Aufgaben, das heißt der Gemeindeführung, Aufgaben im Bereich des irdischen Lebens abgenommen werden. Denn die wichtigeren Aufgaben liegen im Geistlichen. Verkündigung, Gebet, sagt Petrus, die sind primär, wenn man wählen sollte. Und jetzt mussten sie. Und jetzt werden ihnen Aufgaben im Bereich des irdischen Lebens abgenommen. Dieses macht Petrus klar. Und auch Paulus sieht den Auftrag des Diakonen in diesem Bereich, im irdischen Bereich. Irdische Angelegenheiten, die also Verwaltung bedürfen, könnten diakonische Aufgaben werden. Weil die Diakonie ein Entlastungsamt ist, wird sie nicht immer eine Notwendigkeit sein. Das muss auch berücksichtigt werden. Diakonie ist kein, auf jeden Fall, Mussamt. Ob sie notwendig ist für eine Gemeinde, muss von der gegebenen Situation her, wie zum Beispiel in Jerusalem am Anfang, beurteilt werden. Vorschläge, wie das heute aussehen könnte, der Aufgabenbereich der Diakonie in einer Gemeinde, Finanzwesen, Gebäulichkeiten und Möbel, Schrifttum, ob Büchertisch oder Bibliothek. Jemand sollte eigentlich zuständig sein. Regelung von Gästeaufnahme. Es kann der spontanen Gastfreundschaft überlassen werden, aber wenn es dann zu viel wird, ist es gut, wenn es geregelt wird, wenn es abgesprochen wird. Je nachdem könnte also dieses in den Aufgabenbereich eines Diakons, einer Diakonisse kommen. Ganz besonders gehört die Not von Menschen, die irdische Not von Menschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern in Sichtweite zu diesen Aufgaben. Und heute zum Beispiel Hilfe für Arbeitslose. Die Diakone könnten zum Beispiel überlegen, wie können wir unseren Brüdern und Schwestern auf diesem Gebiet helfen, wenigstens Anregungen geben, helfen zu organisieren und so weiter. Es gibt Gemeinden, die haben hier Erstaunliches geleistet in unserer Rezessionszeit. Wer sind nun, gut, lassen wir die Frage, bis später.